den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wenn es ums Geld geht, kann man die Unterdrückung und Benachteiligung der Frauen sehr gut anschaulich machen. Während heute etwa die Gender Pay Gap ermittelt werden kann, ging es vor 100 Jahren noch darum, in welchen Berufen Frauen überhaupt Geld verdienen durften. Und falls sie sich, wie das der Normalfall war, um Kinder und Haushalt kümmerten, drehte sich die Debatte darum, welchen Anspruch sie auf ihr eigenes Taschengeld hatten. Diese heute eher verstörende Thematik verhandelte in den Altonaer neuesten Nachrichten vom 29. April 1925 die 1883 geborene Schriftstellerin Elsa Maria Butt. Rosa Loy ließ dieses historische Dokument, welches auch belegt, dass das Taschengeld für Kinder bereits damals nicht unüblich war.
Taschengeld von Elsa Maria Butt. Dass die Hausfrau ein Taschengeld vom Mann erhält und auch erhalten muss, ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber eine noch keineswegs alteingebürgerte. Noch immer müssen arme Hörige von ihrem Gatten falsch geschätzt und als geborene Dienerin gehalten den Weg der kleinen Betrügereien gehen. Sie zwacken am Wirtschaftsgeld, fälschen an verbuchten Ausgaben oder tun in resoluter Unanständigkeit den heimlichen Griff in des Mannes Geldtasche. Nadelgeld, wie der alte Ausdruck lautet, war früher nur in vornehmen und wohlsituierten Kreisen üblich. Die Bürgerin besaß nur etwas Eigenes, wenn sie das Talent hatte, ihrem Ehemann etwas abzuschmeicheln oder abzuschwindeln. Eine Lage, die für den Stolz und die Selbstachtung der heutigen Frau ganz unmöglich ist und darum selten geworden sein wird. Gewiss kann der Mann nur Taschengeld geben, wenn er es hat. Doch es gibt durchaus Ehen, in denen alles ordentlich ausbilanziert wird. Miete und Beleuchtung, Schulgeld, Wirtschaftsgeld, Steuern. Dann bleibt ein Rest. Und siehe, der Mann erklärt ihn als seinen Rest, den er für Zigarren, Getränke und so weiter in Bausch und Bogen brauche. Für die Frau ist nichts mehr übrig. Sie darf keine privaten Bedürfnisse haben. Sie muss über jede persönliche Ausgabe dem Manne Rechenschaft ablegen. In so unwürdiger Form werden noch viele, freilich nicht gerade die friedlichsten Ehen geführt. Man möchte daher den Ehelustigen raten, sich auch über die Taschengeldangelegenheiten vor der Hochzeit zu einigen. Demgegenüber gibt es allerdings Frauen, die lieber schlecht kochen, um sich vom übrig gebliebenen Putz und Näschereien zu leisten. Wer in den Tagen der Januarausverkäufe sich durch die Warenhäuser und Bekleidungsgeschäfte drängte und die Heerscharen der wühlenden, kämpfenden und raffenden Frauen des Mittelstandes beobachtete, der kam schnell zu der Frage, woher das Geld? Es wird doch sichtlich viel Überflüssiges gekauft. Und der Mittelstand habe doch keine Mittel, hört man immer, und müsse eigentlich der Mittellosstand heißen. Auf einem anderen Blatte steht das Taschengeld der Kinder. Pädagogen haben seine innere Berechtigung umstritten. Man solle die Kinder durch kleine Leistungen, Holzschleppen, Strümpfe stopfen, Botengänge und so weiter etwas verdienen lassen, dass sie früh den Wert des Selbsterworbenen und damit auch den Wert des Geldes, das sie wieder verausgaben, kennenlernen. Ich meine, dass man Kindern die rechten Maßstäbe ruhig zutrauen soll und nur beobachten soll und nur beobachten muss, wie sie ihre kleinen Summen verwenden. Dem naschenden Kinde, das daheim nichts entbehrt, würde ich unbarmherzig das Taschengeld wieder entziehen. Täglich lehrt uns das Leben, wie gerade die Schicht der unteren Stände mit dem Kindertaschengeld am freigebigsten umgeht. Der tägliche Groschen zum Naschen klimpert immer in den Taschen der Volksschüler. Oft ist es noch mehr, was eine gedankenlose, geradezu liederlich zu nennende Mutter täglich hergibt. An Kleidung fehlt es gerade bei solchen Kindern am ärgsten. In der näheren Umgebung der Volksschulen leben immer eine Zahl kleiner Bonbonläden und Bäcker nur von den täglichen Einkäufen der Schüler. Was hier vertan wird, könnte, Groschen auf Groschen gelegt, bald die zerrissenen Sohlen und den löcherigen Sweater der Kinder flicken. Auch den Heranwachsenden gegenüber, die heute ohnehin selbstsüchtig genug und durch den irrsinnigen Rhythmus des Inflationsgeldes auch leichtlebig und ohne Sparinstinkte sind, sieht man die Eltern zu nachgiebig gestimmt. Ein solider Geschäftsmann erzählte mir, dass sein 16-jähriger Sohn, der in der Lehre ist, seine Monatsvergütung von 20 Mark als Taschengeld verbrauchen darf. Es reiche aber nicht immer und dann lange er sich ein bisschen aus der väterlichen Ladenkasse. »Na, das ist ja nicht schlimm«, schloss er, »so ein Junge will sich ja auch amüsieren.« Wenn ich ihm darauf gesagt hätte, wie ich über die Höhe dieses Taschengeldes denke und dass mir der Griff in die elterliche Kasse als abscheulicher, ganz unentschuldbarer Diebstahl erscheint, würde er das wohl verstanden haben? Groß ist die Kluft der Lebensanschauung zwischen den Ständen. Sie war es einmal in einer besseren Zeit Deutschlands nicht. Selbst das Taschengeld gibt uns darüber bezeichnenden Aufschluss.
Ich sag nur Bayerisches Fernsehen 1957.
Wir kommen also jetzt in den wichtigsten Raum. Das ist die große Küche. Da wollen wir mal mit einer jungen Dame sprechen. Was machen Sie denn da Schönes?
Ich mache eine Orangenspeise. Aber ganz modern.
Ja, natürlich. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich zu dieser Bräuteschule gekommen? Sind Sie kurz vor der Hochzeit?
Ja, sehr kurz. Ich heirate in 14 Tagen. Habe es also gerade noch mitgekriegt. Sehr kurze Zeit.
Und Sie hatten davor schon Vorkenntnisse?
Ah ja, vor 7 Jahren in der Schule haben wir schon.
Das ist ein bisschen wenig wahrscheinlich.
Deswegen habe ich auch meinen Bräutigam angemeldet. Der hat anscheinend Angst gekriegt.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.